Mein Name ist Kassian Dobrev. Seit mittlerweile mehreren Jahren bin ich der Manager eines Chuck E. Cheese Restaurants, das irgendwo in einer nicht näher genannten Kleinstadt liegt. Auf dem Papier klingt das vielleicht wie ein einfacher Job. Kindergeburtstage, Arcade-Spiele, überteuerte Pizza. Doch was sich in den letzten Monaten in diesem Gebäude zugetragen hat, übersteigt jede Vorstellungskraft. Ich schreibe dies nicht, um Aufmerksamkeit zu erlangen, sondern in der Hoffnung, Antworten zu finden. Oder zumindest einen Zeugen, falls ich irgendwann nicht mehr zurückkehre. Beginnen wir mit dem Offensichtlichsten, dem Ball Pit. Es lebt. Wir nennen das Ding darin Gary. Warum? Weil einer meiner damaligen Aushilfen den Namen einfach mal aus Spaß vorgeschlagen hat. Und warum nicht? Ein wenig Humor hilft manchmal, um mit dem Wahnsinn klarzukommen. Aber lassen wir uns nicht von dem harmlos klingenden Namen täuschen. Gary ist kein Maskottchen oder mechanisches Spielzeug. Gary ist ein Fleischfresser und er lebt unter dem Bällebad. Anfangs war es nur ein Verdacht. Kinder, die ins Ballpit hineinsprangen und nie wieder herauskamen. Beim ersten Mal dachten wir, es sei ein Entführungsfall. Das Kind war einfach weg. Keine Spuren, keine Zeugen, keine Videoaufnahmen. Beim zweiten Mal fanden wir Überreste. Ein Schuh, eine zerkleinerte Hand, ein blutiges Stofftier. Beim dritten Mal fanden wir nur noch einen einzelnen Augapfel zwischen den bunten Plastikkugeln. Wir haben versucht, das Ballpit auszuräumen. Jeden Ball einzeln entfernt, das ganze Becken trockengelegt. Doch unter dem Boden fanden wir nichts außer verkrustetem Blut und tiefen Kratzspuren. Als hätte etwas mit Klauen versucht, sich durch Beton zu graben. Wir schütteten alles wieder auf, stellten Warnschilder auf, sperrten den Bereich temporär. Aber die Unternehmensleitung bestand darauf, dass der Bereich geöffnet bleiben müsse. Und so wurde es zu einer täglichen Routine. Ballpit füttern, Blut aufwischen, so tun, als sei alles normal. Gary frisst nicht ständig. Nur ein- oder zweimal am Tag. Er bevorzugt Fleisch. Rohes Fleisch. Und während Besuchereltern bislang verschont blieben, kann man das von einigen Mitarbeitenden nicht behaupten. Ich erinnere mich noch an Jonis, ein ruhiger Kerl aus der Nachtschicht. Er war für die Reinigung zuständig. Eines Morgens kam ich in den Laden und fand nur seinen Eimer, zwei blutige Handabdrücke an der Plexiglaswand und seine Namensplakette, halb zerschmolzen, halb zerbissen. Es gab Diskussionen im Team, ob wir eine Kamera aufstellen sollten, aber irgendetwas in mir sagt, dass wir das nicht wollen. Nicht wirklich. Was, wenn wir auf dem Video sehen, wie ein paar Klauenhände aus dem Nichts auftaucht? Oder ein Gesicht, ein riesiges, zahnbewehrtes Maul, das uns anschaut. Manchmal werfen wir einfach Reste vom Vortag hinein. Kalte Chicken Wings, ein Stück Lasagne, sogar mal einen abgelaufenen Mozzarella-Stick. Und fast wie auf Kommando verschwindet das Essen. Kein Geräusch, kein Zischen, nur ein leichtes Rutschen der Kugeln und dann Leere. Als wäre nie etwas da gewesen. Ich glaube nicht, dass es nur ein Tier ist. Ich glaube, es ist sich bewusst, dass es gefüttert wird, dass wir Angst haben und dass es Geduld hat. Neulich sah ich etwas in den Kugeln. Keine Bewegung, kein Schmatzen, sondern ein Auge. Ein einzelnes, schwarzes, schimmerndes Auge, das direkt zu mir hochblickte. Ich starrte zurück. Vielleicht für 5 Sekunden, vielleicht für 1 Stunde, dann war es verschwunden. Die Nachtschicht ist seither eine Freiwilligenaufgabe. Viele unserer Mitarbeitenden bleiben nie länger als ein paar Wochen. Wer es doch tut, zeigt früher oder später Symptome. Schlaflosigkeit, Paranoia, Halluzinationen oder sie verschwinden. Es ist, als würde Gary sich aussuchen, wen er nimmt und wen er verschont. Manchmal frage ich mich, wie viele Kinder wir in diesem Ballpit wirklich verloren haben. Die Unternehmensleitung interessiert sich nicht für solche Zahlen. Für sie zählt nur die tägliche Kassenabrechnung. Und so füttern wir weiter. Der letzte Vorfall war besonders schlimm. Es war ein Junge, vielleicht 7 oder 8 Jahre alt. Er war mit seiner Schwester da. Er lachte, rannte, sprang und landete mitten im Ballpit. Seine Schwester sagte, er sei einfach durchgefallen. Kein Schrei, kein Widerstand. Nur ein kurzes Platschen. Ich sperrte den Bereich sofort ab, stellte einen Vorhang auf, rief unsere Reinigungskraft. Und wieder keine Spuren, nur der Geruch. Eisenhaltig, schwer und diese furchtbare Stille. Am Ende meines Arbeitstags setze ich mich immer in mein kleines Büro, das wie eine Lagerkammer wirkt. Ich trinke kalten Kaffee, sehe auf die Kamerabilder, die nie etwas Relevantes zeigen, und frage mich, wann ich an der Reihe bin. Noch habe ich keine Familie, keine Kinder, niemanden, der wirklich fragen würde, wenn ich verschwinde. Ich bin Kassian Dobrev und ich arbeite an einem Ort, der Menschen frisst. Und niemanden scheint es zu kümmern. Morgen füttere ich Gary wieder, nur zur Sicherheit. Es war ein Dienstagmorgen, noch vor Sonnenaufgang. Ich kam wie immer um kurz nach 5 Uhr ins Lokal, das in der Dunkelheit wie ein verlassenes Theater wirkte. Der Wind schabte an den Fensterscheiben, als würde er etwas hineindrücken wollen. Die Luft im Inneren war abgestanden, riechend nach altem Teig, Reinigungsmitteln und etwas anderem. Etwas, das ich nur als lebendig verwest beschreiben kann. Wie gewohnt ging ich zuerst in die Küche, wo bereits ein provisorischer Sicherheitszaun um die Pizzasoßenpfütze errichtet worden war. Ich kam gleich noch darauf zurück, aber vorher musste ich einen Blick in den Keller werfen. Oder wie ich ihn nenne, das Nest von Frank. Oder besser gesagt von Murok. Murok ist keine gewöhnliche Ratte. Er ist fast menschlich groß, etwa 1,5 Meter hoch, mit mattem Fell, glasigen Augen und einem Buckel, der aussieht wie ein verkapselter Tumor. Er lebt im Keller, obwohl unser Gebäude laut den offiziellen Bauplänen gar keinen solchen besitzt. Und dennoch ist er da, zusammen mit einer Art Brut. Kleinere, deformierte Nager mit durchsichtiger Haut und Zähnen wie Nähnadeln, die sich in den alten Animatronics einnisten, als wären sie deren Rückzugsort. Ich hatte Murok an meinem ersten Tag kennengelernt. Damals war ich noch jung, naiv, voller Motivation, diesen Job zu meistern. Ein leises Kratzen führte mich in den Keller, den ich nur durch eine wackelige Tür in der Ecke der Abstellkammer fand. Und dort, zwischen kaputten Maskottchenkostümen und vergessenen Kinderspielsachen, saß er, mit einer halben Pepperoni-Pizza in der Hand. Er sah mich an, schnaubte kurz und wandte sich dann wieder dem Essen zu. Die anderen wollten ihn mal als Maskottchen einsetzen. Einen realistischen Chuck E. Cheese, sozusagen. Aber der Vorschlag wurde von der Konzernleitung niedergeschmettert. Zu biologisch, zu wenig markenkonform. Also ließen wir ihn einfach gewähren. Murok tat niemandem weh. Meistens. In den letzten Monaten war seine Existenz zur Routine geworden. Er tauchte gelegentlich in der Küche auf, klaute einen vergessenen Mozzarella-Stick und verschwand wieder. Aber dann begannen seltsame Dinge zu passieren. Die Tür zum Keller. Sie veränderte sich. Alle 13 Tage. Manchmal war sie hinter dem Kühlschrank, manchmal hinter einem Spielautomaten, einmal sogar in meinem Büro. Immer gleich instabil, immer mit den gleichen Scharnieren, aber an einem anderen Ort. Und selbst wenn wir versuchten, sie abzuschließen, sie ließ sich öffnen. Immer. Als ob das Gebäude selbst nicht zulassen würde, dass der Keller dauerhaft versperrt bleibt. Vor wenigen Wochen entschieden wir uns, halb im Scherz, Murok Gary zum Fraß vorzuwerfen. Es war eine dieser Nächte, in denen alles still war und uns der Wahnsinn überkam. Wir warfen ihn also ins Ballpit, ganz vorsichtig, zusammen mit ein paar kalten Chicken Wings. Ein Moment der Ruhe, dann ein Platschen, ein Quietschen und Stille. Wir lachten nervös, tranken 2 Bier, gingen nach Hause. Am nächsten Tag war Murok wieder da. Gleiche Größe, gleiches stures Gesicht, gleicher Tumor auf dem Rücken. Vielleicht war es ein anderer. Vielleicht war es Nummer 2. Aber wir nannten ihn weiter Murok. Mittlerweile dürften wir bei Murok Nummer 18 angekommen sein. Doch Murok war nicht unser einziges Problem. Da wären noch die Kostüme. Die alten. Die, die wir nicht mehr benutzen, weil sie nach altem Schweiß und Mottenpulver rochen. Sie sollten eigentlich in Kisten lagern, aber manchmal laufen sie herum. Keine Menschen drin, keine Batterien, kein mechanisches System. Und doch, sie bewegen sich. Langsam, mechanisch, zuckend. Sie umarmen Kinder, machen Witze, posieren für Fotos. Manche sagen sogar, sie hätten sie sprechen hören. Einmal sah ich eines in der Arcade stehen, die Daumen hoch, Geste zeigend. Und als ich es ansprach, antwortete es mit einem tiefen, knarrenden Lachen. Ich versuchte, einem von ihnen den Kopf abzunehmen. Doch da war nichts zu greifen. Der Helm war wie verwachsen, wie ein einziger Körper. Ich bekam ihn nicht ab. Nicht mal ansatzweise. Es war, als hätte das Kostüm selbst keine Trennung zwischen Hülle und Inhalt mehr. Wir wissen nicht, woher sie kommen. Die meisten Mitarbeiter glauben, sie seien Teil eines neuen Unterhaltungskonzepts. Aber niemand hat sie je bestellt. Niemand hat sie je gereinigt. Niemand weiß, wo sie nachts hingehen. Manchmal stehen sie am Fenster, stundenlang, unbeweglich, bis sie plötzlich verschwunden sind. Und dann wäre da noch der Sauce Pool. In der Küche gibt es seit fast einem Jahr eine kleine, immer wiederkehrende Pfütze aus dampfend heißer Pizzasoße. Messungen ergaben eine Temperatur von etwa 200 Grad Celsius. Wenn man versucht, sie aufzuwischen, flackert sie kurz, als würde sie Widerstand leisten, und taucht dann kurze Zeit später an anderer Stelle wieder auf. Einmal fiel unsere Mitarbeiterin Mary mit dem Gesicht hinein. Sie erlitt schwerste Verbrennungen dritten Grades, obwohl sie laut eigener Aussage den Boden gespürt hatte. Ganz normalen Fliesenboden. Menschen können nicht in der Soße versinken. Aber Objekte schon. Wir warfen einmal eine kaputte Kasse hinein. Sie verschwand mit einem Blubbern, als würde sie von flüssigem Asphalt verschluckt. Wo all das hinführt? Ich weiß es nicht. Aber diese Dinge existieren. Sie leben. Und sie warten. Und jeden Tag frage ich mich, ist dies noch ein Ort für Kindergeburtstage? Oder ein Schlund in den Wahnsinn? Ich sah auf die Uhr. Garys Fütterungszeit rückte näher. Es war an der Zeit, den Vorhang um das Ballpit zu ziehen, den Vorplatz abzusperren und die Fleischreste von gestern hineinzuschmeißen. Vielleicht bleibt heute alles ruhig. Vielleicht auch nicht.
Der dritte Dienstag im Monat. Ein Datum, das ich mir nun rückblickend besser hätte merken sollen. Es war der Tag, an dem die Stimme zum ersten Mal aus dem roten Telefon kam. Und es war der Tag, an dem Eamon Vale das erste Mal bei uns auftauchte. Ich erinnere mich noch gut an den Morgen. Es war kurz nach 6 Uhr und ich hatte gerade die Hauptsicherung eingeschaltet, als ich ihn zum ersten Mal sah. Direkt neben dem Preistresen. Er trug unsere Standarduniform, als wäre er schon seit Jahren hier, aber ich kannte ihn nicht. Und ich kannte alle. Ich verwalte die Dienstpläne selbst. Seine Kleidung war makellos, sein Haar sauber geschnitten, braun und akkurat zur Seite gekämmt. Und das Schlimmste, er lächelte. Ununterbrochen, ohne mit den Augen zu blinzeln. Ich trat an ihn heran. »Hallo, ich bin Cassian, der Manager. Und du bist?« »Eamon«, antwortete er mit übertriebener Fröhlichkeit, streckte mir die Hand entgegen und drückte fest zu. Zu fest. »Ich freue mich sehr, heute Teil dieses wundervollen Teams zu sein.« »Hat dich der Konzern geschickt?« Er nickte. Doch seine Augen sagten etwas anderes. Da war kein echtes Verständnis. Kein Funken Menschlichkeit hinter diesem Lächeln. Nur das weiße Blitzen seiner Zähne und ein Hauch von etwas Tieferem, etwas Kaltem. Ich ließ ihn gewähren. Ich hatte keine Energie für Diskussionen. Die Dinge, die in diesem Ort geschehen, verschieben irgendwann die Prioritäten. Wenn sich jemand freiwillig durch diese Tür wagt, dann soll er doch bleiben. Wenig später zog ich mich in mein Büro zurück. Ein grauer Raum, kaum größer als eine Umkleide, mit einem alten Drehstuhl, einer Aktenschublade und eben jenem roten Telefon auf dem Tisch. Das Telefon war schon da, bevor ich den Job bekam. Es hat 3 Tasten. Konzern, Zutatenlieferung und Notruf. Doch keiner dieser Knöpfe war je nötig. denn das Telefon konnte keine Anrufe empfangen, nur ausgehende Gespräche. Zumindest dachte ich das bis zu diesem Morgen. Als ich mich setzte, klingelte es. Ein harter, altmodischer Klingelton, der mir sofort das Blut in den Adern gefrieren ließ. Ich starrte das Gerät an, als würde es gleich explodieren. Nach dem dritten Klingeln nahm ich ab. »Hallo?« Meine Stimme klang dünner, als ich gehofft hatte. Ein Rauschen, dann ein Flüstern. »Cassian, ich sehe dich.« Und dann nichts. Nur der Dauerton. Ich starrte auf den Hörer in meiner Hand. Das war unmöglich. Dieses Telefon konnte nicht klingeln. Ich hatte es selbst überprüft. Es gab keine Leitung, keinen Anschluss, kein Mobilfunkgerät. Und doch hatte ich gerade eine Stimme gehört. Zunächst dachte ich, es wäre ein Streich. Vielleicht Leontes, der Küchenhelfer, der oft zu viele Kräuter in seine Pausenmischung mischte. Doch Leontes war an diesem Morgen ungewöhnlich schweigsam, blass und nervös. Er hatte die Nachtschicht übernommen, war offenbar kaum zum Schlafen gekommen und sprach von Geräuschen aus dem Ballpit, die ihn bis in den Vorratsraum verfolgt hätten. Ich versuchte mir einzureden, dass es Einbildung war. Doch jede Stunde zur vollen Stunde klingelte das Telefon erneut. Jedes Mal dieselbe Stimme. »Ich sehe dich, Cassian«, oder »Füttere ihn, er wartet«, oder am schlimmsten »Ich weiß, was du gestern getan hast.« Ich ließ das Telefon irgendwann klingeln. Ich zog sogar den Stecker aus der Wand. Es klingelte trotzdem weiter, immer zur vollen Stunde, und jedes Mal wurde die Stimme eindringlicher, näher. Am Nachmittag, ich hatte gerade einen Container mit aufgetauten Chicken Nuggets in den Ballpit geschoben, ertappte ich Eamon dabei, wie er mitten auf der Spielfläche stand und in Richtung der Vorhänge starrte. Er bewegte sich nicht, sagte kein Wort, blinzelte nicht einmal. Ich sprach ihn an. Keine Reaktion. Erst als ich mich direkt vor ihn stellte, sah er mir ins Gesicht. »Er ist hungrig«, sagte er tonlos, sein Lächeln eingefroren. »Wir sollten ihn nicht vergessen.« »Wer?«, fragte ich, obwohl ich die Antwort längst kannte. Eamon nickte nur. Dann drehte er sich um und ging, seine Schritte lautlos wie Schatten auf Teppichboden. Ich verbrachte den Rest des Tages mit oberflächlicher Arbeit. Liste abhaken, Maschinen prüfen, Putzmittel auffüllen. Doch immer wieder kehrte mein Blick zum Ballpit, und jedes Mal glaubte ich, ein leises Atmen zu hören, ein dumpfes Glucksen, als würde etwas unter den Bällen vor sich hinträumen. Leontes kam gegen 17 Uhr zu mir und fragte beiläufig, »Sag mal, hat Eamon überhaupt jemals die Filiale verlassen?« Ich stutzte. Ich hatte ihn den ganzen Tag gesehen. Aber tatsächlich, er war nie zur Pause gegangen, hatte nie den Hinterausgang benutzt. Er war einfach da. »Vielleicht ist er von der Konzernzentrale hier geblieben«, murmelte ich. Leontes roch nach Gras und kaltem Frittierfett. Dann hat er sich jedenfalls ziemlich gut eingerichtet. Als wir die Tür zur Küche schlossen, hörte ich ein letztes Mal das Telefon klingeln. Ich kehrte um, trat ein, hob ab. »Ich sehe dich.«
»Was willst du?«, fragte ich nun lauter, zorniger. Eine Pause. Dann ein Satz, der mir den Atem raubte. »Eamon ist nicht euer Kollege.« Klick. Ich legte den Hörer langsam auf, mein Blick wanderte zur Glastür, hinter der ich Eamon im Halbdunkel stehen sah, lächelnd, regungslos, mit dem Gesicht zur Kamera gewandt. Ich drehte mich langsam zurück zum Ballpit und hörte etwas, das ich nie mehr vergessen würde. Es war ein Kinderlachen, nur ganz kurz, und dann ein leises Schmatzen. Gary war zufrieden, doch ich war es nicht. Nicht einmal ansatzweise.
Es gibt Dinge, auf die man sich irgendwann einstellt, wenn man in dieser Höllenfiliale arbeitet. Merkwürdige Geräusche aus dem Spielbereich, wabernde Schatten im Flur oder der unerklärliche Geruch von verbranntem Teig mitten in der Nacht. Aber das, was an jenem Mittwochmorgen geschah, war selbst für unsere Verhältnisse neu. Es begann mit einem Spiegel. Nicht irgendeinem Spiegel, sondern einem jener alten, verzogenen Jahrmarktsspiegel, die früher in der Spielhalle neben dem Cave Runner Automaten standen. Der Spiegel war eines Morgens einfach da. Niemand hatte ihn geliefert. Niemand hatte ihn montiert. Er war plötzlich an der Wand befestigt, mit rostigen Schrauben, die wir nicht hatten, und in einem Rahmen, der aussah wie handgeschnitzt, aber von einem Kind, das nie Holz gesehen hatte. Die Muster darauf erinnerten an verdrehte Gesichter, geöffnet wie stumme Schreie. Ich stand davor, müde, die Kaffeetasse in der Hand, als mein Spiegelbild zu winken begann. Kein Scherz. Es hob die Hand, winkte, und ich stand still, starr. Ich hatte meine Hand nicht bewegt, mein Spiegelbild aber schon. Ich drehte mich sofort um, doch hinter mir war nichts. Als ich wieder in den Spiegel sah, hatte sich mein Ebenbild bereits abgewandt, als würde es die Lust an mir verloren haben. Ich warf sofort ein Tuch über das Ding und schrieb in der internen Chatgruppe an alle: Spiegel in der Küche nicht berühren. Leontes antwortete mit einem Daumen-hoch-Emoji und dem Kommentar: Zu spät. Ich hätte ihn feuern sollen. Doch der Spiegel war nur der Auftakt. Gegen 9 Uhr begann der Spielautomat Cave Runner sich zu bewegen. Ja, zu bewegen. Der Automat, ein klobiges Relikt aus den 90ern mit flackerndem Bildschirm und abgenutztem Joystick, wurde offenbar von einer inneren Kraft durch die Spielhalle geschoben. Ich hatte es zuerst für einen dummen Zufall gehalten. Jemand hatte ihn verschoben. Vielleicht zur Reinigung. Doch als ich später die Sicherheitskameraaufnahmen überprüfte, sah ich es mit eigenen Augen. Der Automat glitt über den Boden, langsam, ruckelnd, als würde etwas Unsichtbares ihn ziehen. Niemand war in der Nähe. Das Spiel selbst war ebenfalls anders. Je nachdem, wer es spielte, änderte sich das Leveldesign. Manchmal waren es Höhlen mit Lava, dann wieder eisige Minenschächte oder Gänge, die aus menschlichem Gewebe zu bestehen schienen. Kinder schienen es zu lieben, Erwachsene vermieden es. Ich bemerkte irgendwann, dass der Highscore-Bildschirm Initialen zeigte, die mir bekannt vorkamen. G, H, M, B, J, Z. Alles Mitarbeitende, die entweder verschwunden oder in eine andere Filiale versetzt worden waren. Die letzte Anzeige lautete C, D, mein eigener Name. Nur war ich sicher, dass ich das Spiel nie gespielt hatte. Ich stellte den Automaten in die Ecke zwischen den kaputten Air-Hockey-Tischen und hoffte, dass er sich nicht mehr bewegte. Zur Mittagszeit hatte Nayeli ihren ersten Alleingang im Kinderbereich. Sie war neu im Team, jung, scheinbar unbeeindruckt von den seltsamen Regeln hier. Ich hatte sie vorgewarnt, so gut ich konnte. Nichts in den Spiegeln trauen, den Keller meiden, niemals Fragen zu Emen stellen und nichts füttern, was nach dir ruft. Sie hatte nur gelächelt. Ich bin wegen des Geldes hier. Ich kann mit allem umgehen. 5 Minuten später kam sie zurück, kreidebleich. Der Tunnel im Kletterbereich war gestern noch nicht da, murmelte sie. Ich folgte ihr. Und tatsächlich, der Spieltunnel, der normalerweise eine einfache rote Röhre war, hatte nun 2 Abzweigungen, eine nach links, eine nach rechts. Beide führten ins Dunkel. Ich kroch ein Stück hinein, nur um festzustellen, dass die Gänge deutlich länger waren als baulich möglich. Ich zog mich wieder zurück, bevor ich zu weit ging. Als ich später alte Geburtstagsfotos durchsah, bemerkte ich ein weiteres Detail. Das Layout des Spielbereichs änderte sich. Auf jedem Bild waren Rutschen an anderen Stellen, Farben vertauscht, Kletterseile erschienen oder verschwanden. Ich überprüfte die Baupläne. Nichts passte. Die Realität in diesem Laden war offenbar formbar. Aber von wem? Ich hätte mich am liebsten mit einem Whisky in meinem Büro verschanzt, doch dann kam Nayeli mit einer leeren Pizzaschachtel zu mir. »Cassian«, sagte sie zögerlich, »der Käse hat mich angeblickt.« »Was?« Ich wollte eine Pizza in den Ofen schieben, und da war ein Stück Käse. Es hat gezuckt, dann gezwinkert. Ich ging sofort mit ihr zurück in die Küche. Auf dem Blech lag eine halbfertige Pizza. Der Käse in der Mitte bewegte sich, leicht pulsierend, als würde er atmen. Als ich mit einer Gabel hineinstechen wollte, zuckte er zurück. Dann plötzlich ein Zischen. Ein Fluch. Ich schwöre, ich hörte es flüstern. Nicht wieder.
Ich warf das Blech zurück in den Ofen und drehte die Temperatur so weit hoch, wie es ging. Das Pizzageschöpf schrie, ein hoher, feuchter Laut, der mich durch Mark und Bein erschütterte. Ich ließ die Tür zu, und als der Ton verstummte, roch es nach verbranntem Teig und Haut. Leontes, der Zeuge des Ganzen war, zündete sich wortlos eine Zigarette an. »Ich nehme morgen frei«, murmelte er. Ich sagte nichts. Stattdessen sah ich zu dem Tuch über dem Spiegel. Es bewegte sich, als würde darunter etwas atmen. In diesem Moment wusste ich, unser Restaurant war kein Ort mehr, an dem Realität und Wahnsinn getrennt voneinander existierten. Sie hatten längst begonnen, sich zu vermischen.
Wenn man mit lebendigen Pizzastücken, Spiegeln, die zurückstarren und einem Bällebartmonster arbeitet, denkt man irgendwann, dass einen nichts mehr überraschen kann. Doch dann erinnert man sich an die Stofftiere. Es war vor etwa 2 Jahren, ein unscheinbarer Herbstabend im Oktober. Ich war damals noch neu als Filialleiter, gerade mal ein paar Wochen im Amt. Es war kurz vor Schließung und ich war allein im Preistresenbereich. Die Luft war schwer, die letzten Kinder verließen gerade das Gebäude und ich nutzte die Zeit, um die Preistheke zu ordnen. Die Stofftiere, plüschige Kaninchen, lächelnde Bären, ein paar schlecht verarbeitete Dinosaurier lagen fein säuberlich in den Regalen. Damals ahnte ich noch nicht, was für ein Albtraum sie in sich trugen. Ich polierte gerade die Plexiglasscheibe, als ich ein Klack spürte, wie ein dumpfer Schlag gegen meinen Hinterkopf. Nicht stark, aber irritierend. Ich drehte mich um. Nichts. Ich bückte mich und hob einen dieser quietschbunten Bleistifte auf, die wir für 20 Tickets ausgaben. Gerade als ich mich wieder aufrichten wollte, sprang mir etwas auf den Rücken. Ein Stoffbär. Er schlang seine kurzen, weichen Arme um meinen Hals, und obwohl das Material flauschig war, war der Griff eisern. Ich prallte gegen das Regal, riss ihn von mir los und warf ihn quer durch den Raum. Kaum hatte ich Luft geholt, da regnete es plötzlich weitere Stofftiere auf mich nieder. Sie kamen von überall her. Die Preistheke, die Regale, sogar aus der Decke fielen sie wie angestochene Fruchtfliegen. Sie kicherten. Einige trugen Stifte wie Speere. Einer von ihnen, ein Hase mit schief aufgesticktem Gesicht, schrie »Viva la Revolution!« bevor er mir einen Bleistift in die Schulter rammte. Kein echter Schmerz, aber es blutete. Ich versuchte zu fliehen, doch einer der Plüschtiere hatte ein Ticketband wie eine Liane um meinen Knöchel geworfen. Ich fiel. Als ich mich aufrappelte, kam Hilfe. Dave, ein Kollege aus der Spätschicht, stürmte herein, trat einem Bären ins Gesicht und schrie nur, »Was zur Hölle geht hier vor?« Ich warf den sogenannten Anführer, einen Hasen mit blauer Kriegsbemalung, in den Pizzaofen. Ich schwöre, er hob die Pfote zum Abschiedsgruß, während sein Fell Feuer fing. Mit seinem Tod verstummte der Aufstand. Die restlichen Plüschtiere fielen einfach zu Boden, leblos wie zuvor. Wir verbrannten sie alle in einem improvisierten Grill hinter der Filiale. Und seither keine Stofftiere mehr im Sortiment. Auch keine vorgefertigten, angespitzten Bleistifte. Doch diese Art von Wahnsinn war nicht der einzige, der sich im Schatten dieses Ortes einnistete. Sira war das nächste Kapitel. Die Kleine wurde zum ersten Mal von einem Kind gesehen. Sie schien zwischen 8 und 10 Jahre alt zu sein, mit braunem Haar, blasser Haut und einem alten, verwaschenen Kleid. Mal gelb, mal grün, als würde es je nach Licht seine Farbe ändern. Was jedoch alle Zeugen übereinstimmend berichteten, ihre Augen bluteten, nicht weinten, nicht tränkten, bluteten. Langsam, stetig, wie offener Schlamm aus 2 dunklen Schächten. Anfangs hielten wir es für eine besonders geschmacklose Halloween-Aktion, doch Sira blieb. Immer wenn die Halle fast leer war, sah man sie im Klettergerüst, auf der Rutsche, manchmal am Ausgang des Bällebads. Sie sagte nichts, aber ihre Präsenz war deutlich. Die Kinder reagierten unterschiedlich. Manche liefen schreiend weg, andere sprachen mit ihr, als sei sie eine alte Freundin. Es kam zu kleinen Vorfällen. Kratzer, Schürfwunden, einmal sogar ein Nasenbruch. Nie war jemand in der Nähe, niemand konnte bezeugen, wie es geschah.
Doch stets war Sira kurz zuvor gesehen worden. Wir installierten eine Kamera auf den Spielbereich gerichtet. Die Aufnahmen zeigten nichts. Kein Kind. Keine Erscheinung. Nur das Flackern der Lichter und gelegentliches leises Flüstern im Tonkanal. Ich versuchte, sie zu ignorieren, bis ich sie selbst sah. Es war ein Donnerstag, spätabends. Ich wollte nur schnell meinen Schlüsselbund aus dem Personalraum holen, da sah ich sie, mitten auf dem Hüpfkissen, die Beine über Kreuz geschlagen, die blutenden Augen auf mich gerichtet. Ich blieb wie versteinert stehen. Sie lächelte. Dann hob sie die Hand und winkte mir zu. Ich wankte zurück in mein Büro, schloss die Tür, legte mich auf den Boden und atmete in eine alte Tüte, die ich vom Pizzaofen gerettet hatte. Seit jenem Tag nennt Nayeli sie nur noch die Sanfte. Leontes hingegen nennt sie gar nicht. Er spricht nicht über sie. Er behauptet sogar, sie nie gesehen zu haben. Aber das ist gelogen. Ich hörte ihn eines Nachts mit ihr reden. Leise, zitternd, als würde er sie um Vergebung bitten. Ob Sira wirklich ein Geist ist? Vielleicht. Vielleicht aber auch etwas anderes. Etwas, das diesen Ort nie verlassen hat. Etwas, das hier geboren wurde, zwischen animatronischen Albträumen und ungewolltem Kinderfleisch.
Die Spiegel zeigen sie manchmal. Für einen Moment, zwischen zwei Blicken. Sie flackert, zuckt und manchmal blinzelt sie nicht. So wie Eamon, der übrigens nie isst, nie trinkt, nie zur Toilette geht. Aber das ist eine Geschichte für sich. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass dies das Ende des Schlimmen war. Aber dieser Ort atmet. Und er ist hungrig. Immer hungrig.
Es war der sechste Tag in Folge, an dem das rote Telefon zur vollen Stunde klingelte. Ich hatte inzwischen aufgehört, es abzunehmen. Es spielte keine Rolle. Die Stimme sagte ohnehin immer das Gleiche. Cassian, ich sehe dich. Oder füttere ihn. Er wartet. Oder... und das war neu. Vertraue Eamon nicht. Die Botschaften wurden drängender, beinahe flehend. Doch was sollte ich tun? Ich hatte dem Konzern längst gemeldet, dass mit dem Telefon etwas nicht stimmte. Ihre Antwort bestand aus einem einzigen Satz. Ignorieren Sie alles, was kein offizieller Anruf über die Leitung ist. Und dann legten sie auf. Aber an diesem Morgen änderte sich etwas. Der Himmel war grau. Ein dünner Nieselregen zog wie ein Schleier über das Parkplatzasphalt. Ich war gerade dabei, eine Lieferung Tiefkühlpizzen entgegenzunehmen, als ein dunkler SUV mit verspiegelten Scheiben langsam vorfuhr. Zwei Männer stiegen aus, beide in dunklen Anzügen mit identischen Aktentaschen. Sie sprachen nicht. Sie nickten mir nur zu, als ich fragte, ob ich helfen könne, und marschierten schnurstracks ins Gebäude. Kurze Zeit später kam ein Dritter. Ein Mann mittleren Alters, mit blondem Haar, gebräunter Haut, maßgeschneidertem Anzug. Seine Brille war zu dick für ein modisches Statement, zu funktional, um harmlos zu wirken. Sein Name war Tavish Calderon. Ich kannte ihn aus einem Memo, Sonderbeauftragter des Vorstands für Betriebsstörungen mit erhöhtem Eskalationspotenzial. Er streckte mir die Hand hin. Herr Dubara, Herr Dobrev, ich bin hier, um Ihre Personalführung zu evaluieren. Ich sagte nichts, nahm nur seine Hand, kalt wie Metall, und führte ihn in mein Büro. Sie haben Probleme mit Anomalien? Fragte er, während er sich setzte. Es war keine echte Frage, eher ein Test, ob ich es wagen würde, es auszusprechen. Ich nickte langsam. Nicht zu leugnen, nein. Und dieser Eamon Vale? Er blätterte in einem Dossier, war nicht Teil der offiziellen Zuweisung. Ich weiß, antwortete ich. Er war einfach da, am Tresen, in Uniform, hat sich vorgestellt wie jeder andere auch. Tavish sah mich lange an. Dann, und Sie haben ihn nicht überprüft? Wie denn? Er hat eine Mitarbeitermarke, kennt den Dienstplan, kennt sogar die Sicherheitscodes. Tavish schrieb etwas auf. Dann schob er mir ein Foto über den Tisch. Eamon, wie ich ihn kannte. Ist das er? Ich nickte. Interessant, murmelte Tavish. Dieser Mann wurde vor 7 Jahren für tot erklärt. Unfall in einer anderen Filiale, Gasleck. Ganze Belegschaft umgekommen. Ich schluckte. Sind Sie sicher, dass er isst? Trinkt? Schläft? Ich überlegte. Eamon hatte nie gegessen. Noch nie einen Schluck getrunken. Und wenn ich ehrlich war, blinzelnd tat er auch nie. Tavish stand auf. Ich will ihn sehen. Ich führte ihn durch den Hauptbereich. Es war früher Vormittag, noch keine Gäste. Der Spiegel war mit einem Laken abgedeckt. Cave Runner stand heute neben der Damentoilette und aus dem Ballpit dampfte es leicht. Eamon stand wie immer am Preistresen. Lächelnd, regungslos, als hätte er uns erwartet. »Guten Morgen«, sagte er, ohne den Blick abzuwenden. Tavish trat näher. »Herr Vale?« »Bitte, nennen Sie mich Eamon«, sagte er mit singendem Tonfall. »Haben Sie eine Pause eingelegt?« »Ich brauche keine«, antwortete er sofort. »Warum nicht?« »Weil ich alles habe, was ich brauche.« Tavish sah zu mir, dann zurück zu ihm. »Wer hat Sie geschickt?« Eamon lächelte. »Breit. Zu breit. Ich war schon immer hier.« Ein Geräusch vibrierte durch die Wände, wie ein leises Knacken von Knochen unter Spannung. Tavish wandte sich an mich. »Behalten Sie ihn im Auge. Ich werde der Sache nachgehen.« Doch ich wusste, Tavish war nicht überzeugt und vor allem nicht vorbereitet. Niemand war das hier. Ich hatte mich damit abgefunden, dass diese Filiale ihre eigenen Regeln hatte. Aber Tavish, mit seinen Formularen, seiner teuren Uhr und seinem Selbstbewusstsein, würde untergehen. Ich sollte Recht behalten. 2 Tage später war er verschwunden. Spurlos. Sein Wagen stand noch auf dem Parkplatz. In meinem Büro lag nur seine zerbrochene Brille, direkt vor dem roten Telefon, das an diesem Tag aufhörte zu klingeln. Doch etwas hatte sich verändert. Denn seit Tavishs Besuch tat Eamon etwas Neues. Er sprach die Namen der Gäste aus, bevor sie überhaupt eintrafen. Er schien zu wissen, wer kommen würde, welche Pizza sie bestellen würden, welches Spiel sie spielen wollten und wer nicht zurückkehren würde. Eines Abends, ich hatte gerade eine Zigarette auf dem Hinterhof geraucht, trat ich wieder ein und sah Eamon vor Cave Runner stehen. »Cassian«, sagte er, ohne sich umzudrehen, »heute Nacht wirst du den Keller nicht meiden können.« »Was meinst du damit?« Er wandte sich mir zu, das Lächeln wie eingefroren. »Er hat Hunger und er wartet auf dich.« Ich ging zurück in mein Büro. Das rote Telefon klingelte nicht mehr, aber der Spiegel vibrierte unter dem Tuch. Und in der Küche begann die Pizzasoße zu blubbern, als würde etwas darunter aufwachen. Tavish Calderon war der erste Vertreter des Konzerns, der je länger als 20 Minuten in unserer Filiale verweilte. Er war auch der erste, der nie wieder herauskam. Am Tag seines Verschwindens regnete es in Strömen. Die Neonlichter unseres Parkplatzschilds flackerten unentwegt und der Wind war erfüllt von diesem metallischen Geruch, der immer dann in der Luft liegt, wenn sich etwas zusammenbraut. Ich war um 4 Uhr morgens zur Arbeit gekommen, wie immer der Erste. Tavishs schwarzer SUV stand noch da, direkt neben dem Müllcontainer. Die Fensterscheiben beschlagen, als hätte jemand darin geschlafen. Ich klopfte ans Fenster. Keine Reaktion. Ein mulmiges Gefühl kroch mir die Wirbelsäule hoch. Ich ging hinein, schaltete das Licht ein und der Geruch von verbrannter Soße und kaltem Fett schlug mir entgegen. Alles war still. Zu still. Keine Pizzamaschinen, kein animatronisches Surren. Nur das Summen des Kühlschranks und das leise Gurgeln des Soßpools, der inzwischen eine bräunlich-blutige Farbe angenommen hatte. Ich fand Tavishs zerbrochene Brille in meinem Büro, auf dem Boden, direkt vor dem roten Telefon, das seither stumm geblieben war. Es war, als hätte er dort gesessen, verzweifelt, vielleicht telefonierend, vielleicht betend, und wäre dann einfach verschwunden. Keine Blutspuren, kein Kampf, nur diese verdammte Brille. Ich alarmierte Leontis, der an diesem Tag wieder Frühschicht hatte. Er kam verschlafen, mit seinem üblichen Geruch nach altem Gras und frittiertem Teig. Ich sagte ihm kein Wort, führte ihn einfach zum Büro und zeigte ihm die Brille.
»Tavish?«
fragte er nur. Ich nickte. Wieder einer. Später, während ich das Lager aufräumte, hörte ich ein Klopfen. Es kam von der Rückseite der Kühlkammer. Ich trat näher, zog ein Regal zur Seite und entdeckte eine Tür. Eine neue Tür. Die war gestern noch nicht da gewesen. Sie war aus altem, fleckigem Holz mit einem Metallgriff, der aussah wie aus dem letzten Jahrhundert. Kein Schloss, kein Schild. Ich öffnete sie. Dahinter führte eine schmale Treppe hinunter, nicht aus Beton wie unsere reguläre Kellertreppe, sondern aus dunklem, modrigem Holz. Die Wände bestanden aus altem Mauerwerk, durchzogen von Schimmel und bläulich schimmernden Adern. Ich holte Leontes dazu. Gemeinsam stiegen wir hinab. Der neue Keller war nicht wie der alte, er war riesig. Die Luft war feucht und schmeckte nach rostigem Wasser. Unsere Taschenlampen warfen zitternde Schatten an die Wand. Wir gingen vorsichtig weiter, an alten Automaten vorbei, an vergessenen Stühlen und Spielplatzteilen, die niemand vermisst hatte. Der Gang schien sich zu verlängern, je weiter wir gingen. Ich weiß, das klingt unmöglich, aber wir waren sicher eine Viertelstunde unterwegs, ohne eine Wendung oder Abzweigung. Einfach nur geradeaus. Die Schritte hallten, obwohl der Boden weich war, fast wie Teppich, aber lebendig. Dann hörten wir es. Ein Wispern. Erst kaum hörbar, dann lauter. Viele Stimmen. Kinderstimmen. Sie flüsterten Namen, fragten nach ihren Eltern, weinten. Ich erstarrte. Leontes fluchte leise. Dann standen wir vor einer weiteren Tür, einer metallenen Luke im Boden. »Hier gehe ich nicht weiter«, sagte Leontes. Ich wollte widersprechen. Da hörten wir es. Ein leises Kratzen hinter der Luke. Und dann ein Seufzen. Tief, kehlig, fast zufrieden. Ich öffnete die Luke einen Spalt. Ein beißender Geruch nach verrottetem Fleisch und Plastikspielzeug stieg uns entgegen. Darin nichts als Dunkelheit und Bewegung. Etwas flackerte im Lichtkegel meiner Lampe. Ich erkannte einen Arm, klein, kindlich, abgetrennt und festgehalten von einer Art Kralle, die sich zurückzog, sobald das Licht sie traf. Ich schlug die Luke zu. »Wir gehen«, sagte ich nur. Auf dem Weg zurück bemerkte ich etwas Merkwürdiges. Die Wände des Gangs hatten sich verändert. Wo vorher Mauerwerk war, befanden sich jetzt metallene Platten, durchzogen von Kabeln und leuchtenden Linien. Irgendetwas versuchte, diesen Ort zu verändern, anzupassen. An uns? An sich selbst? Als wir endlich wieder im Kühlraum ankamen, war es draußen bereits Mittag. Die Uhr an der Wand zeigte 13 Uhr. Doch laut meiner Armbanduhr war es noch nicht einmal 10. Ich stieg die Stufen zurück ins Hauptgebäude und sah Eamon vor dem Spiegel stehen. Er starrte sein Spiegelbild an. Oder besser, es starrte zurück. Es bewegte sich nicht mit ihm. Es grinste breiter, blinzelte unabhängig. Eamon drehte sich langsam zu mir. Sein Gesicht war leer. »Cassian«, sagte er, »Sie haben ihn geholt.« »Wen?«, fragte ich. Doch ich wusste es längst. »Tavish«, antwortete er, und ging an mir vorbei, ohne mich anzusehen. Ich zog das Tuch vom Spiegel. Mein Spiegelbild lächelte. Ich nicht. Der neue Keller war real. Und Tavish war dort unten. Oder das, was von ihm übrig war. Ich beschloss, die Luke zu verriegeln. Doch am nächsten Tag war sie verschwunden. Dafür war sie an einem anderen Ort wieder aufgetaucht, direkt unter dem Spielplatz. Die Türen wechseln den Platz. Der Keller bleibt gleich und was darin wohnt, wird hungriger. Ich weiß nicht, wie lange ich weg war. Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf dem kalten Linoleumboden der Küche, mein Kopf pochend, meine Kehle trocken wie Pappe. Leontes kniete neben mir, bleich im Gesicht, die Augen weit aufgerissen. »Cassian«, flüsterte er, »wo zur Hölle warst du?« Ich versuchte, mich aufzusetzen, aber meine Muskeln gehorchten mir kaum. Alles fühlte sich falsch an. Mein inneres Gleichgewicht war zerstört, als hätte ich Stunden, vielleicht Tage auf einem rotierenden Karussell verbracht. Im Keller, sagte ich nur. Du warst weg. 2 Stunden, Kässchen. Du hast gesagt, du holst was aus der Lagerkammer. Und dann nichts. Wir haben dich gerufen. Ich bin runtergegangen, aber du warst nicht da. Nur Geräusche. Geräusche. Ja, die hatte ich auch gehört. Ich erinnerte mich langsam. Ich hatte den Spiegel betrachtet. Nur einen Moment. Dann das Flackern. Die Augen meines Spiegelbildes hatten nicht mit mir mitgehalten. Und als ich geblinzelt hatte, war ich woanders. Nicht in der Küche. Nicht in der Filiale. Sondern im Keller. Dem neuen Keller. Aber diesmal war er nicht leer. Ich erinnerte mich an Gänge, die sich wandten wie Eingeweide. Wände, die atmeten. Blut, das von der Decke tropfte wie Schweiß. Und Stimmen, flüsternd, summend, klagend. Komm näher. Wir vermissen dich. Du gehörst hierher. Ich war einem Licht gefolgt. Einer flackernden, warmen Lampe, wie sie in alten Kinderzimmern hing. Und dann hatte ich Sira gesehen, die Geistergestalt mit den blutenden Augen. Aber diesmal war sie verändert. Ihre Haut war grau und gespannt, ihre Augenhöhlen leer, nur 2 tiefe Krater aus Finsternis, aus denen dunkle Schlieren nach unten liefen. Ihr Kleid war zerfetzt, blutgetränkt, die Füße nackt, als hätte sie Meilen durch Scherben zurückgelegt. Und sie sprach. Zum ersten Mal. »Halt ihn fern«, flüsterte sie. »Halt den falschen Mann fern.« Ich war in Panik verfallen, hatte geschrien, gerannt, mich verirrt. Türen schienen sich hinter mir zu verschließen. Jeder Gang führte zurück zum Ausgangspunkt. Ich hörte meinen eigenen Atem doppelt. Einmal in meiner Brust, einmal hinter mir. Jemand hatte meine Bewegungen nachgeahmt. Am Ende war ich durch eine Tür gestürzt und wieder in der Küche gewesen. Jetzt saß ich hier, mein Hemd durchgeschwitzt, die Finger taub. Leontes reichte mir Wasser und ich trank es gierig, als könnte ich damit das Grauen wegspülen. Doch ich wusste, es war erst der Anfang. Denn kaum hatte ich widerstehen können, ging der Alarm los. Nicht der Feueralarm, sondern der Ballpit-Alarm. Ein spezielles, selbstgebautes System von Leontes, das über Bewegungssensoren am Vorhang informiert, ob etwas aus dem Becken kommt. Gary. Ich rannte in den Hauptbereich, Nayeli war schon da. Sie zeigte auf das Ballpit. Der Vorhang flatterte. Ein Kind stand davor. Allein, kaum 6 Jahre alt. Keiner wusste, wie es dorthin gekommen war. Es blickte über die bunten Bälle, lächelte und wurde plötzlich von 2 schlammverkrusteten Händen erfasst. Sie kamen aus der Tiefe, rissen das Kind hinein, so schnell, dass nicht einmal ein Schrei blieb. Nayeli schrie. Ich blieb starr. Leontes übergab sich in eine leere Popcorn-Tüte. Als die Ruhe einkehrte, trat Eamon aus dem Schatten. Das war unnötig, sagte er, als würde er über eine zerbrochene Vase sprechen. Wer bist du wirklich? Fragte Nayeli, die noch zitterte. Eamon drehte sich langsam zu uns. Sein Lächeln war zu groß, seine Zähne zu gleichmäßig. Ich bin, was gebraucht wird, sagte er. Und du, Nayeli, wirst noch gebraucht. Sie trat zurück. Ich stellte mich zwischen sie und ihn. Fass sie nicht an. Noch nicht, sagte er nur und verschwand wieder in Richtung Küche. Ich wusste, ich musste Antworten finden. Ich musste zurück in den Keller. Nicht allein. Diesmal mit Nayeli und Leontes. Wir warteten, bis die Gäste gegangen waren. Dann holten wir Taschenlampen, ein Seil, ein Messer, nicht, dass es gegen das helfen würde, was dort unten wartete, und öffneten die Tür im Vorratsraum. Diesmal war sie aus schwarzem Metall. Die Luft war noch stickiger als beim letzten Mal. Wir stiegen hinab, unsere Schritte hallten wie Hammerschläge auf feuchtem Stein. Das Licht unserer Lampen war schwach. Die Schatten krümmten sich um uns wie lebendige Dinge. Immer wieder hörten wir ein Flüstern. Kinderlieder. Leises Lachen. Dann hörten wir das Klingeln. Ein altes Telefon. Nicht das rote aus meinem Büro, sondern ein schwarzes Wählscheibentelefon. Auf einem kleinen Tisch mitten in der Dunkelheit. Es vibrierte, als wollte es aus eigener Kraft aufspringen. Ich hob den Hörer. »Cassian«, flüsterte die Stimme. »Lass ihn nicht hinein. Er ist nicht, was er vorgibt zu sein. Und er will sehen, was in dir steckt.« Ich wollte etwas sagen, aber dann griffen zwei Hände aus der Dunkelheit nach meinem Gesicht, drückten meine Augen zu. Ich schrie, riss mich los, und da war niemand. Nur das Klingeln, das langsam verstummte. Als wir wieder auftauchten, waren 4 Stunden vergangen. Leontes war kreidebleich. Nayeli schwieg. Und ich wusste, wir hatten den falschen Weg gewählt. Der Keller hatte uns hineingelassen. Aber nicht ohne Preis.
Der nächste Morgen begann wie so viele zuvor. Mit einem Blutbad. Ich kam kurz nach 5 Uhr in die Filiale. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, der Parkplatz war leer, bis auf Eamons Fahrrad, das wie immer exakt parallel zur Mauer lehnte. Als ich die Tür aufschloss, stieg mir ein Geruch entgegen, den ich inzwischen zu gut kannte. Eine Mischung aus erkalteter Pizza, verbrannter Gummimaske und Eisen. Der Hauptbereich war still. Unnatürlich still. Ich betrat den Raum mit vorsichtigen Schritten. Und dann sah ich es. Der Boden war bedeckt mit Blut. Dunkel, dick, glänzend in der Dämmerung. Überall lagen Körperteile, Arme, Beine, ein halbes Gesicht, das ich flüchtig als Arvid erkannte, unseren Techniker, der vor 2 Tagen seinen ersten Dienst hatte. Die Bälle des Pits waren rosa verfärbt, das Wasser darunter brodelte leise. Gary hatte sich bedient. Aber diesmal war es nicht nur Gary. Ich fand Nayeli im Küchenbereich kniend, das Gesicht blass, die Augen weit aufgerissen. Neben ihr saß Leontes, stumm, eine Zigarette in der zitternden Hand. Er sagte nichts, schaute nur auf einen großen Müllsack, der sich in langsamen Bewegungen hob und senkte, als würde darin noch etwas atmen. »Die Nachtschicht«, flüsterte Nayeli. »Alle...« Ich wusste sofort, was sie meinte. Das gesamte Personal der Nacht war ausgelöscht worden. Niemand hatte etwas gehört. Kein Alarm hatte ausgelöst. Keine Kamera hatte Aufzeichnungen gespeichert. Nur eines war sicher. Eamon war noch da. Er saß, ganz ruhig, am Preistresen. Er hatte sich einen Papphut aufgesetzt, wie sie bei Kindergeburtstagen verteilt werden, und hielt einen abgerissenen Arm in der Hand, aus dem er genüsslich ein Fingerknochenstück kaute, als wäre es ein Hühnerflügel. »Guten Morgen, Cassian«, sagte er heiter. Ich erwiderte nichts. Mein Mund war zu trocken. Nayeli griff nach meiner Hand. Sie zitterte. Ich drückte sie kurz, dann wandte ich mich ab. Der Konzern wurde nicht informiert. Stattdessen taten wir, was wir immer taten. Deny, deny, deny. Wir warfen die Leichenteile in den Keller, verbrannten die Kleidung, schrubbten die Teppiche mit Chlor und überklebten das Sicherheitssiegel der Gesundheitsbehörde. Ein weiterer Tag in der Hölle. Gegen 11 Uhr kam sie. Sie war jung, vielleicht 19 oder 20. Kurze schwarze Haare, dunkle Augen, ein neugieriger Blick. Sie trat vorsichtig ein, hielt ein zerknittertes »Help Wanted«-Plakat in der Hand. »Hallo? Ich bin hier wegen des Jobs.« Ich starrte sie an. Nayeli trat neben mich. »Wir stellen niemanden mehr ein«, sagte sie leise. »Doch«, sagte ich. »Doch. Wir brauchen Hilfe.« Das Mädchen stellte sich vor. Ihr Name war Nyla, ein Name, der irgendwie nicht hierher gehörte, zu Fremdklang für diesen Ort aus Plastik und Tod. Sie war Studentin, brauchte Geld, hatte keine Angst vor Chaos. »Ich habe in einem Pflegeheim gearbeitet«, sagte sie. »Ich habe schon alles gesehen.« Ich lächelte schwach. »Noch nicht alles.« Ich führte sie herum, zeigte ihr die Küche, das Lager, den Vorhang zum Ballpit, den wir inzwischen mit einer Kette und einem Vorhängeschloss versehen hatten. Ich warnte sie vor dem Spiegel, dem Keller, dem Videospielautomaten, der sich nun Cave Runner extrem nannte. Sie nickte zu allem, fragte wenig. »Und das da?« fragte sie irgendwann und zeigte auf eine dunkle Ecke im Flur, wo einer der alten Maskottchenanzüge lehnte, blutverschmiert, deformiert, mit verdrehtem Kopf. »Der bewegt sich manchmal«, sagte ich. Sie lachte, ich nicht. Am Nachmittag betrat Emen den Raum, sein Lächeln wie immer zu breit, seine Bewegungen zu geschmeidig. »Ah, Verstärkung«, sagte er. »Wie wunderbar. Die Familie wächst.« Nayla nickte höflich. Etwas in ihrem Blick veränderte sich, als sie Emen ansah. Kein Erschrecken, kein Ekel. Eher Neugier. Fast so, als würde sie ihn erkennen. Emen jedoch stutzte kurz. Sein Lächeln zuckte. Ich war nicht der Einzige, der das bemerkte. Später, als wir zu dritt in der Küche saßen, Nayla, Nayeli und ich, fragte ich sie direkt. »Was hast du gesehen, als du Amon angeschaut hast?« Sie zögerte. »Ich bin mir nicht sicher, aber er sieht aus wie jemand, den ich in einem Traum hatte. Ein sehr alter Traum. Ein Albtraum?« Sie sah mich an. »Nicht unbedingt.« Diese Antwort beunruhigte mich mehr als jede Bestätigung. Am Abend überprüfte ich wie gewohnt den Ballpit, kontrollierte den Sauberkeitsstatus des Soße-Pools und zählte die noch intakten Animatronics. Einer fehlte, der mit dem abgerissenen Unterkiefer, den wir Lächel-Lars nannten. Ich fand ihn später im Badezimmer, aufrecht stehend, das Gesicht gegen die Wand gedreht, seine Hände zu Fäusten geballt. Ich bewegte ihn zurück ins Lager. Als ich ging, drehte sich sein Kopf, ganz langsam. Ich sprach nicht darüber. In meinem Büro erwartete mich das rote Telefon. Es war wieder da. Und es klingelte. Ich hob ab. »Cassian«, sagte die Stimme, die ich zu gut kannte. »Was willst du?« »Sie ist die Letzte. Wenn sie geht, endet alles.« »Wer?« Doch die Leitung war tot. Ich legte den Hörer zurück, trat an den Spiegel und hob das Tuch an. Mein Spiegelbild sah mich nicht an. Es starrte hinter mich. Ich drehte mich um. Da stand Nayla. »Ich habe mich gefragt, ob du mit mir reden willst«, sagte sie. Ihre Stimme war ruhig, aber in ihren Augen war ein Glanz, den ich nicht deuten konnte. Etwas Altes, etwas Wissendes. »Reden? Worüber?« Sie lächelte. »Über das, was kommt. Die Nächte sind stiller geworden, aber nicht friedlicher. Es ist diese Art von Stille, die drückt, die schwer auf den Ohren liegt, als würde die Luft selbst das Atmen vergessen. Seit Nayla hier ist, hat sich etwas verändert. Die Wände atmen langsamer, die Spiegel flackern seltener. Selbst Emen hält Abstand, aber nicht aus Angst, eher aus Respekt oder Erwartung. Inzwischen glaube ich, dass unser Chuck E. Cheese nicht einfach nur von etwas Bösem befallen ist. Nein, der Ort ist das Böse. Das Gebäude lebt, es fühlt, es erinnert sich. Es verschiebt seine Räume wie ein Tier die Muskeln, wenn es sich streckt. Und ich bin mir sicher, es ist dabei, sich zu häuten. Ich habe es an kleinen Dingen bemerkt. Die Türen verändern ihre Position, ja, aber nun auch die Fenster. Das Sonnenlicht trifft die Halle an Stellen, an denen es architektonisch unmöglich ist. Der Gang zur Personaltoilette verlängerte sich über Nacht. Ich musste zweimal abbiegen, wo zuvor eine gerade Strecke war. Die Maskottchenkostüme erscheinen an neuen Orten, oft bereits morgens, stehend, blicklos und doch immer irgendwie lauschend. Der mit dem aufgerissenen Bauch saß heute früh an meinem Schreibtisch, den Kopf in den Händen. Als ich ihn ansprach, hob er den Kopf langsam und flüsterte: »Er kommt.« Ich habe aufgehört, Fragen zu stellen. Leontes hat sich verändert. Er redet kaum noch, zündet sich eine Zigarette nach der anderen an,
doch ich sehe nie, wie sie kürzer wird. Er behauptet, sich nicht mehr erinnern zu können, wie er zur Arbeit kommt. Ich wache einfach hier auf, sagt er, und dann mache ich, was ich machen muss. Nayeli hingegen hat begonnen, Dinge zu zeichnen, ohne es zu merken, während sie Pause macht, während sie spricht. Kleine Skizzen, überall, Augen, Tunnel, ein Ballpit mit Zähnen, immer wieder Gary und immer wieder eine Figur ohne Gesicht, aber mit Eamons Körperhaltung. Und Nayla? Sie hat längst aufgehört, eine neue Mitarbeiterin zu sein. Sie gehört dazu. Nein, mehr noch, der Ort gehört ihr. Ich habe sie eines Nachts gesehen, wie sie mit Sira sprach. Die Geistergestalt stand im Klettergerüst, das Kleid voller dunkler Flecken, ihre Augenhöhlen leer wie eh und je. Nayla stand vor ihr, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, und nickte. Kein Wort fiel. Doch Sira lächelte. Zum ersten Mal. Am nächsten Morgen war das Klettergerüst verschwunden. Und da war wieder das rote Telefon. Es klingelte um punkt 3 Uhr nachts. Ich nahm ab. Cassian, sagte die Stimme, tiefer als sonst, du hast noch eine Wahl. Welche? Verlasse ihn. Wen? Den Ort. Ich lachte. Ein hohles, müdes Lachen. Das habe ich vor Jahren versucht. Diesmal wird er dich gehen lassen. Aber nur dich. Ich schwieg. Dann... Und die anderen? Sind längst verloren. Ich legte auf. In den folgenden Tagen wurden die Veränderungen extremer. Der Spiegel wanderte selbstständig von Raum zu Raum. Ich vergrub ihn hinter Möbeln, doch er fand zurück. In einer Schicht verschwand der gesamte Lagerraum für 3 Stunden. Als er zurückkehrte, war alles darin verwest. Die Käsesoße war schwarz, die Spielzeugpreise bluteten aus ihren Nahtstellen, die Spiegel zeigten fremde Räume. Räume, die nicht in unserem Gebäude sein konnten. Ich sah ein Labor, einen Kerker. Eine unterirdische Kirche, in der ein einziger Eimer blubbernder Soße auf einem Altar stand. Und über allem thronte ein animatronischer Schädel, halb verbrannt, halb mechanisch. Dann kam der letzte Vorfall. Ein Kind, etwa 5 Jahre alt, entkam seinen Eltern und kroch in den Bereich hinter dem Ballpit-Vorhang, den wir seit Wochen versiegelt hatten. Niemand konnte es rechtzeitig aufhalten. Ich rannte los, Nayla direkt hinter mir. Wir zogen den Vorhang zurück und sahen es. Nicht das Kind, sondern Gary. Er hatte sich verändert. Kein unsichtbares Wesen mehr, das in der Tiefe lauerte. Nein, er hatte sich erhoben. Eine Gestalt aus Kugeln, Knochen, Spielzeugresten und Haut. Ein kolossaler Körper, der sich langsam aus dem Ballpit erhob, als hätte er sich endlich satt gefressen. 2 schwarze Augen, menschlich und doch nicht, starrten uns an. Und darunter ein Maul, das zu breit für jedes Wesen war, das je auf dieser Welt existiert hatte. Das Kind war verschwunden. Es gab kein Geräusch, kein Schrei, kein Blut. Nur ein Plüschtier, das langsam zu Boden fiel, als Gary sich zurückzog, in die Tiefe, wo er hingehört. Nayla trat einen Schritt näher, ohne Angst. Sie hob das Plüschtier auf, streichelte es. »Er ist bereit«, sagte sie. Ich verstand erst später, was sie meinte. In der folgenden Nacht verließ ich die Filiale. Ich stieg in mein Auto. Ich fuhr. Kilometer um Kilometer. Keine Musik. Keine Gedanken. Nur Flucht. Als ich an einem kleinen Motel anhielt, die Tür öffnete und ins Zimmer trat, roch es nach Pizza. Auf dem Bett lag mein Spiegelbild, es lächelte mich an. Und dann klingelte mein Handy. Die Nummer war unterdrückt. Ich nahm ab.
Cassian, sagte die Stimme, willkommen zurück.
Ich drehte mich um. Im Fenster spiegelte sich der Eingang der Filiale. Ich war nie fort gewesen. Ich werde nie fort sein. Denn der Ort ist überall. Und er will nicht, dass ich gehe. Nicht wirklich. Und so schreibe ich diese letzten Zeilen nicht als Manager eines Chuck E. Cheese, sondern als Bewohner eines Ortes, der atmet, der lebt und der bald erwacht. Wenn du das hier liest, geh nicht dorthin. Wenn du Kinder hast, halte sie fern. Und wenn dir jemand begegnet, der nicht blinzelt und zu viel lächelt, dann ist es vielleicht schon zu spät.